So, die Lesung, die haben wir ja bereits gehört. Mit dem Text habe ich mir erstmal sehr schwer getan. Den kenne ich grundsätzlich eigentlich recht gut und schätze den Text auch aus dem Epheserbrief, der heute der Predigttext ist. Das ist einer der Texte im Neuen Testament, die mir irgendwie persönlich auch sehr wichtig sind. Da behandelt das Thema Demut eigentlich nur so ein bisschen am Rande. Aber trotzdem stehen alle Aussagen in dem Text irgendwie im Zusammenhang mit dem Thema Demut. Die Marlies hat mir geschrieben in einer Mail, dass sie über Demut gelesen hat, den Satz: Demut fragt nicht, wer ist besser, sondern wollen wir zusammen spielen. Also Demut fragt nicht, wer ist besser, sondern wollen wir zusammen spielen. Also nicht gegeneinander, sondern miteinander was tun. Und das würde ich gerne auf die Beziehung zwischen Gott und Mensch übertragen. Mal sehen, ob es funktioniert. Ja. Hervorragend. Habe die Predigt in drei Teile untergliedert heute. Der erste Teil der Predigt, Demut, das passt nicht zusammen. Weil ihr könnt es ja selbst lesen. In jedem von den drei Teilen habe ich zwei Praxistipps hinten dran gesetzt, wo ich denke, dass das Dinge sind, die uns wichtig sein können. Genau. Der erste Teil, Demut, es passt nicht zusammen. Da habe ich unseren Predigttext mal noch etwas weiter. Ich lese mal noch die ersten drei Verse von dem Epheser 2. Da steht: Auch ihr, die ihr tot durch eure Übertretungen und Sünden, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gewandelt seid nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der an der Luft herrscht, nämlich der Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Demut, es passt nicht zusammen. Und das kommt hier in diesen Versen, denke ich, gut raus. Gott und Mensch, das passt eigentlich nicht zusammen. So sagt es die Bibel nicht nur hier im Epheser, sondern an vielen Stellen. Und ich habe mir so überlegt, wie man das noch besser begreiflich machen kann. Im frommen Kreis wird immer von Sünde gesprochen. Der Mensch ist schuldig vor Gott, weil er die Gebote, die Gott gegeben hat, nicht einhalten kann. Im Grunde genommen sagt die Bibel, jede noch so kleine Sünde zieht das Gericht Gottes nach sich. Und ja, das stimmt, kein Mensch kann die Ansprüche, die Gott an unser Leben stellt, erfüllen. Ohne dass ich das jetzt ignorieren möchte oder werde, würde ich trotzdem sagen, dass das jetzt nicht heißen soll, dass wir als Menschen unvorstellbar böse oder schlecht sind. Sondern es gilt, die Bibel sagt einfach nur, dass der Mensch auf der einen Seite nicht zu dem reinen Gott auf der anderen Seite passt. Das hat in erster Linie was, denke ich, mit dem Wesen Gottes zu tun. Weil das Wesen Gottes so unvorstellbar rein und heilig ist und unbefleckt ist. Wir können uns in unserer Zeit ja kaum mehr vorstellen, dass es wahr sein kann, dass Gott ohne Ausnahme, und das ist, denke ich, auch die Betonung hier, dass Gott ohne Ausnahme nur gut, vollkommen sauber und unbefleckt ist. Also dass da, wir haben ja immer dieses Yin und Yang Zeichen, was in unserer Gesellschaft sehr modern ist, dass in jedem Hellen auch was Dunkles ist und in jedem Dunklen was Helles ist. Und die Bibel sagt aber, nee, in Gott ist es nur hell. Und das setzt die Bibel so voraus. Und wenn man diesen Gedanken im Hintergrund hat, dann wird ihnen schon klarer, dass wir in keinster Weise vor diesem Gott bestehen können, weil wir einfach zu unterschiedlich sind. Und da sind mir so zwei Beispiele eingefallen, die uns vielleicht ein kleines bisschen eingängiger sind. Ich habe da so gedacht an die englische Königin, an die Queen. So wie wir jetzt hier sitzen, ist es relativ, ich sag mal vorsichtig, unwahrscheinlich, dass einer von uns mal bei der englischen Königin eingeladen wird zur Audienz. Also mal davon abgesehen, ob das jetzt erstrebenswert wäre oder nicht, aber die Möglichkeit wird sich für uns in unserem Leben voraussichtlich nicht ergeben, und das hängt damit zusammen, weil die englische Königin in einer gesellschaftlich ganz anderen Wirklichkeit zu Hause ist, als wir hier alle, wie wir hier da sind. Vermutlich würden wir uns, wenn wir dort eingeladen sind, auch blamieren und würden gar nicht so hineinpassen. Ja? Das bedeutet jetzt nicht, dass die Queen so ein unvorstellbar besserer Mensch ist als wir, aber die Queen und wir, ne, die englische Königin und wir, die passen einfach nicht zusammen. Und ein zweites Beispiel ist mir noch so eingefallen, da musste ich so an so Labore denken in der Chemieindustrie, Firmen, die so forschen, ne? Da gibt es ja so Labore, wenn die nach Medikamenten forschen und mit irgendwelchen Zeug drin rumhantieren, da muss es steril sein, ne? Da muss es sauber sein. Und da laufen die Leute also mit speziellen Anzügen drin rum, so Reinraumanzüge, dass da ja nichts Unreines reinkommt. Und da haben auch nur befugte Personen Zutritt, die genau wissen, wie muss ich mich denn dort verhalten, wenn ich dort arbeite. Weil wenn da irgendwelche Keime reinkommen in solche Labore, dann kann das also ganz schlimme Folgen haben. Und dann muss das im Zweifel alles neu sauber gemacht werden und ganz aufwendig gereinigt werden. Weil dann irgendwelche Forschungsergebnisse verfälscht werden würden oder irgendwelche Dinge falsch hergestellt. Und ich denke, so ungefähr kann man sich manchmal vorstellen, ne? Wir als Menschen in unserem natürlichen Zustand können nicht einfach so mit Gott in Berührung kommen. Es geht im Grunde genommen nicht darum, dass Gott sich abschotten will, weil er Angst hat, dass er verunreinigt wird. Die Wahrheit ist, dass es in Gottes Gegenwart halt keine Unreinheit geben kann. Also wenn irgendeine Unreinheit vor Gott kommen würde, dann würde das sofort Gericht nach sich ziehen, ne? So steht es in der Bibel. Und das hängt einfach mit der Tatsache zusammen, was ich vorhin gerade gesagt habe, dass Gott rein ist von seinem Wesen her. Ne? Und Gericht würde immer kommen, wenn was Unreines in Gottes Gegenwart kommen würde, weil Gott natürlich neben seiner Reinheit auch gerecht ist. Und Gerechtigkeit bedeutet immer, dass er sofort die Konsequenzen aussprechen müsste, wenn jemand Unreines in seiner Gegenwart kommt. Also Gott und Mensch passen nicht zusammen. Und das ist so ein bisschen der erste Punkt der Predigt, wo wir demütig werden müssen, dass wir das erkennen, Gott und Mensch passen nicht zusammen. Demut bedeutet, dass wir das akzeptieren, dass niemand in die Gegenwart des Heiligen Gottes kommen kann und bestehen kann, so wie er ist. Das Schöne dabei ist, dass Gott es nicht dabei belassen will, dass die Geschichte des Menschen damit nicht zu Ende erzählt ist, sondern dass es weitergeht. Ich möchte nochmal den Text zitieren hier. Da steht, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gewandelt seid, nach der Art dieser Welt, unter den Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich im Geist, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Zorns, auch unter ihnen haben wir alle einst unser Leben geführt, Vergangenheitsform, ne, in den Begierden des Fleisches und taten, auch wieder Vergangenheit, den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Ja, also diese drei Verse hier, die Paulus hier vor unserem Predigttext geschrieben hat, die sind in der Vergangenheit geschrieben. Ja, und das ist, finde ich, gut, diese Zustandsbeschreibung des Menschen, dass die in der Vergangenheit steht, denn das zeigt uns, dass die Geschichte Gottes mit dem Menschen nicht zu Ende ist, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Und das kommt dann in Punkt 2, aber bevor ich zum Punkt 2 komme, jetzt funktioniert es, was können wir persönlich für uns mitnehmen aus diesem ersten Punkt? Wir können mitnehmen, jeder Mensch ist vor Gott gleich. Es gibt keinen, der besser ist oder schlechter. Diese Beschreibung, die Gott oder die Paulus ja über den Menschen abgibt, die gilt für jeden. Und das zweite Punkt, Demut bedeutet, dass wir in unserem Leben Gottes Größe und Autorität anerkennen müssen. Es geht weiter. Was nicht passt, kann passend gemacht werden. Und da lese ich die nächsten Verse. Die haben wir jetzt schon gehört. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er an den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Ganz einfach gesagt, können wir mal, ich habe das versucht, ein bisschen rot zu machen. Ich hätte noch mehr Worte rot machen können, aber irgendwie hatte ich dann fast alles rot. Dann habe ich wieder einiges weggemacht. Man könnte eigentlich den Text mal lesen und könnte da gucken, wer ist jetzt hier der Handelnde in diesem Text. Ja, da wird man feststellen, dass im Grunde genommen immer nur da steht, was hat Gott gemacht? Gott hat gemacht, Gott hat gemacht, mit auferweckt, mit eingesetzt, er hat uns geliebt, gerettet und so weiter. Diese fünf Verse hier, die jetzt hier vorne dran stehen, die gehören, wie gesagt, für mich mit zu den schönsten Texten im Neuen Testament und sind auch der Grund, warum der Text aus Epheser 2 eigentlich sehr geläufig war. Wenn man dies das erste Mal liest, dann klingt es sehr theologisch erstmal, ne? Was bei Paulus ja manchmal der Fall. Und ich werde auch nicht auf alle Bedeutungen von dem Text eingehen können. Das wäre dann ein eigener Gottesdienst. Aber das Wichtigste, wie gesagt, das kann man klar sehen, nämlich, wie kann das, was nicht passt, passend gemacht werden? Eigentlich ist die Frage nicht, wie kann das passend gemacht werden, sondern von wem geht denn die Initiative aus, sozusagen? Von wem geht die Veränderung aus? Ja, und da kann man das nochmal betont lesen, ne? Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht, hat Jesus gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet, und er, Jesus, hat uns mit auferweckt, uns mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wir kommen in den Text eigentlich ja gar nicht vor, ne, als Gläubige. Also wir werden jetzt nicht aktiv, wir bringen uns eigentlich auch nicht ein. Keine einzigste Aktion vom Menschen steht hier in diesem Text beschrieben. Die Veränderung in der Beziehung zwischen Gott und Mensch, die schafft einzig und allein Gott selber durch Jesus, seinen Sohn. Der ganze Text spricht davon, was Gott durch Jesus tut. Er liebt, er ist barmherzig, er hat lebendig gemacht und er hat uns einen Platz im Himmel gegeben. Das ist seine alleinige Entscheidung, seine freie Entscheidung, uns anzunehmen. Im Vers 8 steht, aus Gnade. Das heißt, aus Gnade sind wir errettet durch den Glauben, nicht durch irgendwelche Werke, die wir machen, irgendwas, was wir tun. Was bedeutet jetzt Glauben? Glauben bedeutet zunächst mal, dass ich erkenne, dass das Wesen von mir persönlich und das Wesen Gottes nicht zusammenpassen. Dass ich in Gottes Gegenwart nicht bestehen kann, dass ich verloren bin. Und dass ich vor Gott nicht bestehen kann. Und dazu ist Jesus in die Welt gekommen. Und jetzt bedeutet Glaube, dass Jesus ein Leben gelebt hat, das Gottes Ansprüchen zu 100% gerecht geworden ist auf der Welt. Und dieser Mensch, der ein Leben gelebt hat zu 100%, was Gottes Ansprüchen gerecht wird, der hat jetzt freiwillig und unschuldig Schuld auf sich genommen, weil die Gerechtigkeit Gottes das notwendig macht, dass Ungerechtigkeit gesühnt werden muss. Das heißt, Jesus hat unschuldig Schuld getragen, weil er uns liebt, weil er Gemeinschaft mit uns haben will. Und jetzt ergibt sich für jeden Menschen die Chance, Gottes Gnade in Anspruch zu nehmen, weil für Schuld bezahlt wurde durch Jesus. Gott hat sozusagen jetzt ein Geschenk anzubieten oder einen Tausch. Ja, also Gott will uns ein Geschenk machen, er bietet uns einen Tausch an. Martin Luther, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, Martin Luther hat es den schrecklichen Tausch genannt. Ne? Schrecklicher Tausch für Gott, ne? Nicht für uns ist es ein super Tausch. Ne? Luther hat gesagt, Gott bietet durch Jesus jeden Menschen einen Handel an. Und zwar, er nimmt unser Leben, was schuldig ist, was dreckig ist, was Gottes Ansprüchen niemals gerecht werden kann, und sagt, dafür schreibe ich euch das Leben von Jesus gut, sozusagen. Also ich nehme dein Leben und du kriegst das Leben von Jesus dafür. Also ich bin ja Banker, sozusagen. Gott sagt, ich nehme dein Konto, das nehme ich auf mich, und du kriegst dafür das Konto von Jesus gut geschrieben. Und ich löse das aus, sozusagen. An einer anderen Stelle sagt die Bibel mal, in einem anderen Vers, dass wir mit der Gerechtigkeit als Christen, die wir uns zu Gott gewendet haben, dass wir mit der Gerechtigkeit von Jesus überkleidet werden. Das bedeutet, wir können jetzt in Gottes Nähe kommen und dann, und das ist eigentlich wirklich unvorstellbar, wenn wir in Gottes Nähe kommen, dann ist es im Grunde genommen so, als wenn Gott Jesus selber zu sich kommen sieht. Er sieht nicht mehr uns, unsere Unreinheit, unsere Unvollkommenheit, sondern er sieht, es ist so, als wenn Jesus selber zu ihm kommt. Und wenn wir dieses Bild vom Anfang nochmal bedienen wollen, was ich genannt hatte, für den Sohn der englischen Königin, ist es natürlich ein ganz normaler Umgang, wenn er halt mit der Königin spricht, wenn er mit ihr verkehrt, wenn er eine Beziehung zu ihr hat. Da wird sich sicherlich auch an gewisse Regeln halten müssen, gibt es auch ein Protokoll bestimmt, aber man kennt sich, man trifft sich regelmäßig, man ist einfach Familie. Das heißt, Glaube macht passend, was eigentlich nicht zusammenpasst. Weil Gott uns durch Jesus dieses Angebot macht, diesen Tausch. Ganz wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, was im Text steht, nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist es. Das heißt, das Reich Gottes kann nicht verdient werden, man kann es sich nicht erarbeiten, sondern es kann nur angenommen werden. Und ich finde, dass das den Glauben besonders macht, dass es ein Geschenk ist, dass es nicht Arbeit ist, dass es nicht Leistung ist, sondern dass ich zum Glauben einfach nur Ja sagen muss. Weil den Rest, und so steht es in diesem Text, den wir hier gerade gelesen haben, und der auch vor euch ist, den Rest hat Jesus durch seine Tat, dass er gelebt hat als Mensch und gestorben und auferstanden ist, den Rest hat Jesus erledigt schon für uns. Praxistipps: Ich darf das Geschenk der Gnade von Jesus jeden Tag annehmen und kann mir sicher sein, ich muss nichts dafür leisten. Und ich darf wegkommen, und das ist auch ein Zuspruch, denke ich, darf wegkommen von dem Gedanken, dass ich durch irgendwelche Werke, durch Arbeit, durch Leistungen, dass ich mich da besser machen kann vor Gott. Ja, damit wäre ich jetzt dann schon beim Punkt 3. Ja, nur noch ein Vers ist übrig. Da habe ich die Überschrift gewählt. Demut, passt es mir, passend gemacht zu werden. Alles klar, können wir denken, also das war ja bis jetzt relativ easy, aber jetzt kommt natürlich der erhobene Zeigefinger, das darf ja eigentlich bei keiner Predigt fehlen, im evangelikalen Bereich. Jetzt geht es ja doch wieder um Werke, um das, was ich machen muss, jetzt werden die Zügel wieder ordentlich angezogen, denn wir sind sein Werk, steht hier, geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Um es kurz zu machen, ich denke, Glaube bedeutet jetzt nicht nur Passivität, dass ich mich freue, dass Gott alles gemacht hat, sondern ich denke schon, dass Glaube und Werke irgendwie zusammengehören, dass sie irgendwie untrennbar miteinander verbunden sind. Das eine ergibt sozusagen das andere. Aber die Logik dieses Bibeltextes, die wird auch in dem letzten Vers, in diesem Vers 10, nicht durchbrochen. Im ganzen Zusammenhang war es ja immer Gott, von dem die Initiative ausgegangen ist. Er war der Handelnde, er war es, der sozusagen was zu verschenken hatte. Und so bleibt es auch zum Schluss. Ich denke, wir wissen das, Gott hat ein Interesse daran, dass seine Botschaft in der Welt weitergetragen wird. Er möchte, dass auch noch andere Menschen von dem Angebot erfahren, was er macht, und er möchte, dass auch andere Menschen, die jetzt vielleicht nicht regelmäßig in Gottesdienst kommen, die ihn noch nicht kennen, dass die das Angebot kennenlernen und es auch annehmen. Weil es die einzigste Möglichkeit ist, in Gemeinschaft mit diesem Gott zu kommen. Und so ist dieser Vers meines Erachtens auch hier wieder mehr Zuspruch als Anspruch. Es ist der Zuspruch, dass das mein Leben durch diesen Tausch natürlich nicht mehr eigentlich mir gehört, sondern ich habe es ja Gott abgegeben. Wenn ich mein Leben eingetauscht habe und es in Gottes Hände gelegt habe und er mir sein Leben oder das Leben von Jesus dafür gegeben hat, dann gehört mein Leben jetzt Gott. Das bedeutet, wie ich das mit dem Beispiel von der Queen versucht habe deutlich zu machen, dass ich jetzt zur Familie Gottes gehöre und dass ich das Recht habe, mich in Gottes Gegenwart zu begeben. Da habe ich mir gedacht, ja, das ist natürlich schön. Heutzutage fällt uns das manchmal gar nicht so schwer, uns in Gottes Gegenwart zu begeben, weil wir sind ja so unwahrscheinlich beschäftigt, ne, mit vielen Dingen. Und Gemeinschaft mit Gott ist manchmal, naja, zumindest nicht so ganz vorne auf meiner Prioritätenliste. Ja, weil ich habe auch ganz viele Dinge, was immer so auf mich einströmt. Aber das Interessante ist, und das muss ich mir auch immer wieder so in Gedanken vergewissern, Menschen, die in Gemeinschaft mit Gott leben, die verändern sich. Weil, und das wird, denke ich, jedem von uns klar sein, unsere Kinder, die prägen wir. Ne? Und wenn wir mit Gott in Gemeinschaft leben, dann werden wir von Gott geprägt. Kinder, Eltern, Ehepartner, Arbeitskollegen, Freunde, Menschen, mit denen wir viel Zeit verbringen, die prägen uns, prägen unser Wesen. Angewohnheiten färben auf uns ab. Gute Dinge werden uns bewusst, manchmal auch Dinge, wo wir merken, okay, hier müsste ich an mir arbeiten. Und so ist es auch mit Gott, er will uns prägen und das geht nur, indem wir Zeit mit ihm verbringen. Zeit beim Bibellesen, beim Beten, Gottesdienst, das sind so die Klassiker, ne, wo Gott uns prägen will. Aber, und das möchte ich auch sagen, jeder, denke ich, jeder hat auch seine individuelle Art, wie Gott ihn prägen kann, wie er Zeit mit Gott verbringen kann und will. Also wie gesagt, die Klassiker, das geht immer, aber ich denke auch, dass Gott persönlich jeden individuell anspricht und das muss jeder auch für sich persönlich herausfinden, wie er von Gott einfach angesprochen wird, wie Gott ihn prägen kann. Also meine Frau, die Kerstin, die hat zum Beispiel in der letzten Zeit gemerkt, die hört sehr viele Bibeltexte als Hörbuch an. Ja, da merkst du, da bleibt bei ihr unheimlich viel hängen. Ja, das hat sie jetzt irgendwie so entdeckt. Und ich selber merke in letzter Zeit, dass ich sehr auf Lieder reagiere. Ne? Ich sitze manchmal, also wenn ich denn mal mache, im Wohnzimmer mit dem Kopfhörer manchmal drauf und dann höre ich irgendwelche Lieder an. Und suche neue Lieder und so, wo ich merke, okay, das spricht mich an. Und was ich auch selber persönlich gemerkt habe, im Moment habe ich es jetzt gerade ein bisschen im Knie, das ist schwierig, aber ich kann es sehr gut abschalten beim Joggen. Ne, also wenn ich einfach eine Runde laufe, ne, also ohne dass ich jetzt unmenschlich mich verausgabe, so dass ich noch nachdenken kann, da habe ich schon etliche Predigten und so vorbereitet, einfach beim Laufen. Ne, wo ich merke, ja, da kommen ja Gedanken auf einmal, da wäre ich ruhig, wäre ich still, komme ich zur Ruhe. Und dann kann Gott sprechen auf einmal, weil dann alles andere irgendwie verschwindet. Und so, denke ich, kann es für jeden individuell Dinge geben, wo er sagt, ja, da kann ich Gott begegnen auf meine persönliche Art und Weise. Ne, wie gesagt, Beten, Bibel lesen, Gottesdienst und so, das trifft schon immer zu, aber ich denke auch, Gott macht das persönlich mit jedem. Was feststeht, Gott will uns auf jeden Fall prägen, er will uns verändern. Wir haben immer gleich Angst, ne, dass wir dann als Missionare nach Afrika geschickt werden, wenn Gott uns prägt. Prägen bedeutet einfach, dass unser Wesen, oder nicht unser Wesen, sondern Gottes Wesen für unsere Umwelt sichtbar gemacht wird. Ne, dass unsere Arbeitskollegen, unsere Freunde, unsere Nachbarn auf einmal merken, dieser Mensch, der führt ein Leben mit Gott. Und wo Gottes Wesen auf einmal in unserem Leben sichtbar wird, wenn er uns prägen kann. Wenn wir uns zu Jesus wenden, dann kann und wird das passieren, dass Gott uns für seine Ziele passend macht. Und ich denke, in diesem Vers 10, da geht es wieder nicht darum, dass wir uns irgendwas erarbeiten, dass wir das selber machen können, sondern in dem letzten Vers, in dem Vers 10, wenn wir den nochmal genau lesen, da steht auch wieder drin, dass es auch Gott selber ist, der hier in diesem Vers der Handelnde ist. Ne? Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das heißt, die Werke, von denen hier gesprochen wird, die sind bereits da. Entschuldigung. Also die hat Gott schon gemacht. Und wir müssen es im Grunde genommen nur noch ergreifen. Wir müssen nur noch darin, ja, wir müssen nur noch danach leben. Und das ist ein Vers deswegen, der uns Zuspruch geben soll, der ausdrückt, was passiert, wenn wir in Gemeinschaft mit diesem Gott leben. Praxistipps, ich finde deine persönliche Art, mit Gott in Verbindung zu treten und seine Stimme zu hören, heraus. Ja. Wie gesagt, Hörbibel, Joggen, Musik kann das sein, ganz klassisch, Gebet, Bibel lesen, Gemeinde. Und, das wäre das Zweite, überlege, was dich abhält, was du vielleicht weglassen kannst. Genau, zum Schluss, und das fand ich, ist mir gestern noch so eingefallen, noch eine Bibelstelle von Mose selber, wird es gesagt, das war ein Mensch im Alten Testament, der eine sehr persönliche Beziehung zu Gott hatte, ne? Er hat ja mit Gott von Angesicht zu Angesicht geredet, und das war ja trotzdem einer, also mit Mose sind 600.000 Männer aus Ägypten ausgezogen, ne? Plus Frauen und Kinder, also das war schon ein bisschen eine größere Schar, also das war ja ein Leiter, ne? Und dann, das finde ich so interessant, dass über Mose in der Bibel steht, aber Mose war ein sehr demütiger Mensch, mehr als alle Menschen auf Erden. Also das ist wirklich was ich krass finde, dass das von so einem Menschen gesagt wird. Ich darf kurz zusammenfassen. Genau. Also der erste Teil, Demut, das passt nicht zusammen. Wir müssen einfach merken, kein Mensch kann den Ansprüchen Gottes genügen, weil Gott einfach viel großartiger ist, als wir uns das jemals vorstellen können. Aber zweitens, was nicht passt, das kann passend gemacht werden. Gemeinschaft mit Gott ist trotzdem möglich, weil wir unser unpassendes Leben eintauschen können gegen das passende Leben von Jesus. Und das dritte, Demut, passt es mir, passend gemacht zu werden. Gelebte Gemeinschaft wird mein Leben dem Wesen von Gott, von Jesus immer ähnlicher machen und wird mich umgestalten, dass mein Leben das Leben von Jesus ausstrahlt, Gottes Wesen ausstrahlt, Jesu Wesen ausstrahlt. Amen.